Oktober 1989, eine Nacht voller Musik, Bier und Menschen, bis zu 3000 Feiern ausgelassen. Niemand ahnt, dass diese Nacht Jahrzehnte später noch immer Fragen aufwerfen wird. Tatort diesmal, Wilhelmshaven. Christine Groß ist 38 Jahre alt, Mutter einer Tochter und verschwindet in dieser Nacht. Die Ermittlungen gestalten sich schwierig und nun rückt ein mutmaßlicher Serienmörder ins Blickfeld. Herzlich willkommen hier bei Tatort Nordwesten, dem True Crime Podcast mit wahren Verbrechen aus Norddeutschland. Mein Name ist Julian Reusch und heute besprechen wir einen Cold Case. Und das mache ich wie immer nicht allein, sondern dafür ist bei mir im Studio Björn Wiedau, Kriminaloberkommissar bei der Polizeiinspektion Wilhelmshaven-Friesland, der die Ermittlungen in diesem Fall leitet. Moin Herr Wiedau, vielen Dank, dass Sie da sind.
Ja, ich habe auch zu danken, besten Dank.
Sehr gern. Ich habe schon gesagt, es ist ein Cold Case. Vielleicht können Sie noch einmal auch erklären, was ist ein Cold Case und wie lange arbeiten Sie eigentlich schon daran?
Ja, also Cold Case sind meist Strafanzeigen, Ermittlungstatbestände von Kapitalverbrechen, die im Zuge der damaligen oder länger liegenden Ermittlungen leider dazu führten, dass das Verfahren eingestellt werden musste oder möglicherweise ein Tatverdächtiger vom Gericht freigesprochen worden ist. Das heißt, diese Vermisstenanzeigen oder auch teilweise Morddelikte werden dann von Zeit zu Zeit nochmal wieder hervorgeholt von ermittelnden Polizeikollegen und die schauen danach, ob es neue Ermittlungsansätze gibt. Selbst bin ich mit diesen Ermittlungen seit einigen Monaten betraut gewesen, habe dort einige Monate drin gearbeitet. Mir wurde dieses übertragen und ich habe dann erstmal ein Aktenstudium vorgenommen, was dort geschehen ist zu dem besagten Tattag, so will ich das mal sagen, 14. auf den 15. Oktober 1989 im Tanzcafé Antique in Wilhelmshaven.
Bevor wir jetzt richtig in den Fall starten, will ich euch noch den Werbepartner für diese Folge vorstellen. Treue Hörerinnen und Hörer kennen das Unternehmen inzwischen schon, es ist die Tatortreinigung Weser-Ems. Mit über 15 Jahren Erfahrung bieten die Profis aus Oldenburg fachgerechte Reinigung und Desinfektion nach tragischen Ereignissen wie Gewaltverbrechen, Unfällen oder Leichenfunden. Das Team aus staatlich anerkannten Desinfektoren und zertifizierten Tatortreinigern ist im gesamten Weser-Ems-Gebiet für euch im Einsatz. Mehr Informationen findet ihr auf tatortreinigung-weser-ems.de. Und wenn ihr noch mehr Einblicke in die Arbeit der Tatortreiniger bekommen wollt, schaut doch gern einmal bei Facebook oder Instagram vorbei. Genau, an den Tag springen wir jetzt auch. Sie sagten schon, 14. Oktober 89 ist ein Samstag. Christine Groß entscheidet sich, feiern zu gehen. Erzählen Sie mal vor allem vom ersten Teil, da ging es ja für Sie in die Stadthalle. Was wissen Sie da?
Genau, also Christine Groß wohnte im Jadeviertel im Westen von Wilhelmshaven in der Pellauer Straße zusammen mit ihrer damals 16-jährigen Tochter. Frau Groß, genannt Tina vom Spitznamen her, war alleinerziehend, war geschieden. Und sie ließ sich von einem Taxifahrer gegen 22.45 Uhr am Abend des 14. Oktober abholen von zu Hause aus. Sie fuhr dann zur Stadthalle hin und der Taxifahrer wurde von den damaligen Kollegen auch befragt. Er sagte, Frau Groß war in guter Laune. Sie sagte zum Schluss, mal sehen, was heute Abend so passiert. Und ja, sie verließ in das Taxi und begab sich dann in die Stadthalle. Dort fand ein Bierfest statt. Das heißt, es waren mit mehreren tausend Gästen auch zu rechnen. Ich meine, bis zu 3.500 Gäste, die konnte die Stadthalle in Wilhelmshaven fassen, genau. Richtig. Und ja, Christine Groß machte dann dort die Feierlichkeiten mit, hatte auch zahlreiche Personen getroffen, mit denen sie getanzt hatte. Für einige Gäste vielleicht auch noch zur Erinnerung, der bekannte Schlagersänger Gottlieb Wendehals ist dort auch aufgetreten. Es wurde dort eine Polonaise, Blankenese gemacht. Also es war eine ausgelassene Stimmung und ja, es gab keinerlei Andeutung dahingehend, dass diese Frau danach spurlos verschwand.
Sie haben auch ein Bild von ihr rekonstruiert, wie sie an dem Abend aussah. Über das können wir ja vielleicht auch nochmal eben sprechen. Also das ist so, finde ich, sehr charakteristisch halt für das Jahr 89. Die Haare ja so eine, ich würde sagen, voluminöse, kinnlange Dauerwelle, würde ich es mal nennen. Blondton, etwas rotstichig vielleicht, so eine ganz klassische Föhnfrisur aus der Ära, ne?
Ja, sehr richtig. Also ich habe auch nochmal eine Fotomontage hier vorliegen. Die Kleidung der vermissten Frau Groß wurde damals rekonstruiert. Frau Groß war 1,63 Meter groß, von schlanker Statur. Sie hatte rötlich-blonde, gewellte, schulterlange Haare und grüne Augen. Sie war zum vermissten Zeitpunkt bekleidet mit einer beigefarbenen Bluse, einer bunten Weste, einem knielangen schwarzen Rock, schwarzen Darmstrumpfhosen und schwarzen Pumps. Darüber hinaus trug sie noch eine schwarze Damenhandtasche bei sich mit ihrem Portemonnaie.
Was man auch nochmal hervorheben muss, sie war allein an sich unterwegs den Abend. Also sie hat nicht mit Freunden sich getroffen oder ähnliches.
Nein, sie hat sich nicht konkret getroffen gehabt. Sie war allein unterwegs, das hatte sie in der Vergangenheit auch schon häufiger gemacht. Das war von den damaligen Ermittlungen herauszufinden. Selbst war Frau Groß auch daran interessiert, Personen bzw. ja, Bekanntschaften zu machen, um zum Beispiel eine neue Liebschaft vielleicht zu beginnen oder eine neue Partnerschaft einzugehen. Das haben wir damals so herausbekommen. Sie hatte auch Inserate im damaligen Anzeigenblatt Neue Rundschau in Wilhelmshaven inseriert. Wir konnten damals die Kontaktpersonen, die Herren, die mit ihr geschrieben haben oder auch die sich ausgetauscht haben, ermitteln. Die dortigen Alibis wurden überprüft. Es gab keinerlei Hinweise dahingehend, was mit Frau Groß dort passiert ist. Wir fragten uns auch cui bono. Wem nützt das Ganze, dieses genau. Verschwinden der Frau? Gab es dort irgendwelche Reichtümer? Gab es dort häusliche Gewalt? Gab es
Konflikte eifersüchtige, in der Familie richtig, oder so? Ja.
Eifersüchtige Männer zum Beispiel. All das konnte nicht bestätigt werden.
Also es schien wirklich an sich alles in Ordnung in ihrem Leben bis zu diesem Zeitpunkt.
Sehr richtig. Auch das übrige Leben haben wir auch überprüft. Ne? Keinerlei Auffälligkeiten, was Erkrankungen jetzt anbelangt, dass einer suizidgefährdet ist oder substanzabhängig. Alles in einem normalen Bereich. Das soziale Gefüge war total gefestigt.
Ja.
Und wenn dann ein Mensch aus diesem sozialen Gefüge herausgerissen wird, da sind natürlich die Alarmglocken der Polizei groß.
Gehen wir nochmal zurück zu dem Tatabend. Wir haben jetzt schon soweit verstanden, es war in der Stadthalle das Bierfest sehr ausgelassen gefeiert. Doch, der Abend ging ja noch weiter. Wann ist sie dort aufgebrochen? Wann wurde sie auch nochmal gesehen?
Ja, also so wie ich das den Akten entnommen habe, ist Frau Groß mehrfach gependelt. Einerseits von der Stadthalle, vom Bierfest, zur angrenzenden Diskothek Tanzcafé Antique. Diese Diskothek befindet sich ebenfalls im Gebäude der Stadthalle Wilhelmshaven. Konkret gesagt in einer brückenartigen Überführung oberhalb der Peterstraße. Dort befand sich das Tanzcafé Antique und dort konnte man dann, wenn man das Foyer der Stadthalle verlassen hat, über eine Treppe ein Stockwerk höher, um dann dort in das Tanzcafé Antique zu gelangen. Ja, und dort wurde sie gesehen, ebenfalls, dass sie dort mit Personen sprach, getanzt hatte. Sie wirkte sehr aufgelockert. Zeugen beschrieben Frau Groß als eine sehr angenehme, freundliche Persönlichkeit. Und sie galt auch als Privatperson, als absolut zuverlässig.
Ja, genau. Das Antique ist da, wo, glaube ich, zuletzt das Stuvo noch in Wilhelmshaven drin war. Sagt vielleicht auch noch einigen Leuten was.
Sehr richtig.
Genau. Also dann verlagert sich dann aber auch irgendwann ihr Fokus aufs Antique.
Richtig.
Was wissen Sie dann von diesem Teil der Nacht? Da ist ja auch noch einiges passiert.
Im weiteren Verlauf des Aktenstudiums fiel mir dann auf, dass es auch Polizeieinsätze gab im Bereich der Stadthalle, selbst beim Bierfest beziehungsweise auch beim Tanzcafé Antique. Dort kam es zum Beispiel gegen 3.30 Uhr zu Zahlungsschwierigkeiten. Dort wurde dann die Polizei entsandt, die war auch direkt vor Ort. Und das Ganze konnte sich dann aufklären. Ja, und das dürfte auch durchaus mehrere Zeugen mitbekommen haben, wie sie es bestätigt haben, wenn nicht sogar auch der Täter selbst.
Also Sie glauben, dass der Täter sehr wahrscheinlich von einem Polizeieinsatz ganz aktiv wahrgenommen hat.
Ja, weil es ja nicht nur diesen einen Einsatz gab. Es fing an um 0.40 Uhr am 15. Oktober. Da gab es einen Betrug bzw. eine Körperverletzung im Tanzcafé Antique. Da ist die Polizei ausgerückt mit zwei Funkstreifenwagen. Dann um 1.14 Uhr nochmal in der Stadthalle. Dort gab es dann kam es zu einem Streit, zu einem mutmaßlichen Hausfriedensbruch. Der Gast, es wurden die Personalien festgestellt. Dann um 2.15 Uhr in der Stadthalle eine gefährliche Körperverletzung. Zwei Funkstreifenwagen wieder vor Ort. Der Beschuldigte wurde zur Dienststelle verbracht und wenig später wieder entlassen. Dann die Zahlungsschwierigkeiten, wie ich gerade ansprach, gegen 3.30 Uhr. Und 7 Minuten später, denk mal auch, was ist jetzt los? Eine Schlägerei in der Innenstadt von Wilhelmshaven, in der Grenzstraße, in der damaligen Kneipe Fußgängerzone. Dort sind mehrere Gäste in Streit geraten, zu dem auch die Polizei ausrücken musste. Dann auch noch mit der 3.42 Uhr auf dem Dach der Stadthalle hielten sich rechtswidrig zwei Männer auf, die alkoholisiert waren. Die haben sich vermutlich dort aus Neugier durch Notausgangstüren bewegt, ein- oder ausgesperrt, sodass sie dann auf dem Dach der Stadthalle landeten und hierbei eine Dachluke öffneten. Ja, und dabei ist dann die Dachluke beschädigt worden. Es rückten auch zwei Funkstreifenwagen aus. Die zwei Männer wurden dann vom Dach runtergeholt und Personalienfeststellung. Dieses dürfte ja theoretisch durchaus bemerkt worden sein.
Ja, waren ja auch sehr viele Einsätze über immer einen größeren Zeitraum, also 0 Uhr, 3 Uhr. Es waren ja wirklich viele Einsätze in der Nacht in der besagten Region.
Richtig.
Also es wird wahrscheinlich dann ja auch, nehme ich mal an, Frau Groß wahrgenommen haben. Sie hat natürlich weiter gefeiert. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, sind da vor allem zwei Männer jetzt sehr interessant für ihre Ermittlungen.
Ja, richtig. Wir haben natürlich auf dem Bierfest in der Stadthalle als auch in einem Tanzcafé Antique mehrere Zeugen feststellen können, die mit ihr gesprochen haben, die mit ihr auch getanzt haben. Aber die Personenbeschreibung der zwei letzten Männer, die mit ihr zu tun hatten, die ihr begegnet waren, dazu haben wir, ich sag mal, keine hundertprozentige Übereinstimmung. Ne? Ich sag mal, damals war eine Zeit, dort hatten sehr viele Männer ein Oberlippenbart. Das ist heute nicht mehr so stark vertreten. Wenn man ein Phantombild hat mit einem Oberlippenbart, das ist, ich sag mal, ein Allerweltsbild. Ja. Das ist schwierig. Und man darf auch nicht eins vergessen, die Phantombilder, die gefertigt worden sind, damals wie heute, sind individuelle menschliche Wahrnehmungen, Erinnerungen, die unterschiedlich sind. Die Ereignisse bzw. der Zeitraum im Tanzcafé Antique, die dortigen Gäste waren ja vollkommen ahnungslos, was im Nachgang dann passiert mit der Frau. Ja. Man war ausgelassen, man hat getanzt, man war alkoholisiert. Es ist nicht sehr hell, es ist dunkel. Disco-Lichter leuchten durch den Raum. Da denkt man nicht an sowas. Ja. Und wenn man dann zufälligerweise diese Frau sich dran erinnert und dann auch an die Männer, dann ist in den allermeisten Fällen davon auszugehen, dass es niemals ein hundertprozentiges Abbild dieser Person ist. Also da muss man auch immer als Kriminalist ein bisschen vorsichtig sein.
Ja, genau. Und auch zu diesen zwei Männern gibt es ja auch Phantombilder, die sie aber veröffentlicht haben. Aber das sieht man auch daran, dass zum Beispiel auch zwei Versionen, sag ich mal, dieser Gesichter ja auch im Umlauf sind. Ja. Einmal mit Brille, einmal ohne Brille zum Beispiel.
Richtig. Genauer gesagt, es gibt sogar drei Personen auf den Phantombildern. Drei Personen gibt es, die dort angegeben worden sind. Einerseits war es eine männliche Person, die im Vorfelde mit Christine Groß wohl gesprochen hat, deren Identität aber wir noch nicht wissen von diesem Mann, wer der Mann ist. Diese Personenbeschreibung oder das Phantombild dieses dritten Mannes unterscheidet sich doch deutlich von den zwei letzten Männern, die im Beisein von Christine Groß gesehen worden sind. Zumal auch einer dieser Männer mit Christine Groß getanzt hat.
Also das ist auch eine deutliche Interaktion mit zwischen den beiden schon stattgefunden hat.
Genau, richtig. Und ich denke mal, bevor man mit jemandem tanzt, dass das schon, ich sag mal, eine grundsätzliche Sympathie gegeben sein muss. Wenn man eine Abneigung verspürt, dann wird man eher das ablehnen oder wenn die Person vielleicht auch gänzlich unbekannt ist.
Ja, genau, auf jeden Fall. Sie haben gesagt, dass es auch eine Beschreibung dieser Person gibt, die vielleicht jetzt auch nochmal sehr interessant sein kann. Ja. Vielleicht können Sie dazu nochmal ein paar Worte sagen.
Ja, ich sagte ja gerade, es sind zwei Personen gewesen, um die es hier geht. Fangen wir erstmal mit der Person an, die mit einem dem Tänzer gerade. Ne? Der ist also geschätzt um die 1,70 Meter groß, also nicht sehr besonders groß gewesen, schlanke Statur. Er war damals Anfang 30, hatte dunkle, kurze Haare, glatt, die Strähnen hingen in die Stirn und die Kopfform war rund und er trug höchstens einen Schnäuzer. Das war der Tänzer, wie gesagt. Zur Bekleidung sage ich jetzt bewusst nichts, weil das einfach auch, ich sag mal, zu lange her ist. Wahrscheinlich hat man eher Erinnerungen an das Aussehen dieser Person, das Gesicht. Die Person 2, auffallend groß, so circa 1,90 Meter, sehr schlank. Ende 20, mutmaßlich jünger als der Tänzer, braune, sehr kurze, wellige Haare, die Ohren waren frei, sehr gut frisiert, eventuell auch gescheitelt. Insgesamt war dieser zweite Mann ein gut aussehender junger Mann, der sehr freundlich war. Er wirkte nicht betrunken.
Und Sie haben ja gesagt, Anfang 20, 30, also wir reden, wenn man jetzt heute diese Person suchen würde, über ein Altersspektrum von Mitte 50 bis Mitte 70, so ganz grob, oder?
Ja, das könnte durchaus sein. Es ist aber auch hier immer zu bedenken, dass es eine grobe Altersschätzung ist. Ja, es ist zwar dunkel. Ich würde mich da jetzt nicht unbedingt auf 5 Jahre zum Beispiel festlegen wollen. Das kann so ein Eindruck gewesen sein und im letzten Endes könnte es vielleicht auch dann auch so sein, dass er dann auch gleichaltrig ist oder ja, vielleicht etwas älter. Das sind halt grobe Beschreibungen dieses einen Zeugen gewesen.
Diese beiden oder diese Männer, diese Beschreibung wurden von einem Zeugen, den sie ermittelt haben, so wiedergegeben. Aber jetzt ist der Stand, dass diese beiden Männer sich halt noch nicht irgendwie gestellt haben oder gezeigt haben.
Genau, richtig. Und dafür kann es natürlich ganz unterschiedliche Gründe geben. Einerseits natürlich darf man nicht vergessen, diese Männer könnten vielleicht auch Angst haben, dass man sie jetzt stigmatisiert, dass es jetzt die Letzten gewesen sind, die mit Christine Groß zu tun hatten, mit ihr getanzt hatten, dass man sagt, das sind ihre Mörder. So kann man das nicht pauschalisierend sagen. Nein, das geht nicht. Sie haben hier Zeugenstatus. Wir wollen wissen, was ist danach passiert? Haben Sie Christine Groß begleitet, zum Beispiel beim Hinausgehen aus der Stadthalle, aus dem Tanzcafé Antique, oder sind sie vielleicht noch weitergezogen? Oder auch die Möglichkeit, dass nur ein Einzelner von diesen zwei Männern mit Christine Groß weitergegangen ist. Darum sind diese zwei Zeugen für uns sehr wichtig.
Also mit der Bitte, dass man sich meldet, wo man sich melden kann, das verlinken wir auch nochmal in dieser Folge in unseren Shownotes. Da kommen wir am Ende auch nochmal zu, wie man mit ihnen Kontakt aufnehmen kann. Es ist ja so, Sie sagten viele Polizeieinsätze auch dort in der Nacht. Ich meine, 3.30 Uhr ist auf jeden Fall verbrieft, dass man Christine Groß noch lebend gesehen hat.
Ja, obwohl das man natürlich auch wieder jetzt nicht in Stein gemeißelt belassen darf, sondern es ist eine geschätzte Uhrzeit gewesen. Die damaligen Zeugen haben jetzt nicht punktgenau auf die Uhr geschaut. Ja. Ungefähr der Zeitpunkt war es, als sie letztmalig lebend gesehen wurde.
Genau, und ab dann wird es langsam unklar, wie es weitergeht.
Richtig, genau. Wie ich gerade schon berichtet habe, ist Christine Groß mit einem Taxi zur Stadthalle gefahren. Ihr eigener PKW stand zu Hause, auch ihr Wagenschlüssel, ihr Führerschein war zu Hause, ihr Personalausweis. Und irgendwie hat dann Christine Groß die Örtlichkeit verlassen. Wie ich schon sagte, mit einem oder mit den zwei Männern. Oder sie hat sich auch komplett getrennt von diesen Männern. Das heißt, sie ist dann aus dem Gebäude heraus, entweder über die große Treppe an der Peterstraße oder dem Haupteingang der Stadthalle, und ist dann vielleicht auf eine Person getroffen, die sie dann nach Hause bringen wollte, mutmaßlich mit einem Auto. Für eher unwahrscheinlich halte ich es, dass Christine Groß zu Fuß nach Hause gegangen ist. Dafür sprechen zwei Sachen. Einerseits ihre Gewohnheit, wenn sie mit einem Taxi zu einer Örtlichkeit hinverbracht worden ist, ist sie mit einem Taxi wieder zurückgefahren, und andererseits auch die leichte Bekleidung der Frau. Ich hatte die Bekleidung ja beschrieben. Es war zum damaligen Zeitpunkt in der Nacht ein nasskalter Herbsttag in Wilhelmshaven, ca. 9 Grad Celsius. Nach Zeugenaussagen hat es nachts zeitweise sehr stark geregnet, teilweise auch mit Schneeregen dabei. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Christine Groß sich dieser Kälte, dieser Nässe freiwillig ausgesetzt hat, ist aus meiner Sicht eher zu verneinen. Sie hat eher vielleicht die Möglichkeit gesucht, mit einem Taxi vielleicht oder mit einer ihr vielleicht bekannten oder vertrauenswürdigen Person im Auto mitzufahren.
Genau, also was Fakt ist, sie kam nie wieder zu Hause an. Am nächsten Morgen hat, glaube ich, dann ihre Tochter sie vermisst gemeldet.
Richtig, genau. Normalerweise ist es so, dass die Vermisste, wenn sie denn ausging an einem Wochenende, dass sie immer nach Hause kam. Sie war dann morgens nicht zu Hause, das Bett war unbenutzt, und die Tochter bekam natürlich dann ein unsicheres Gefühl. Was ist geschehen? Ja. Sie hat natürlich auch mit weiteren Angehörigen gesprochen. Es wurde daraufhin eine Vermisstenanzeige erstattet bei der Polizei in Wilhelmshaven, und es wurden dann die ersten Ermittlungen aufgenommen.
Und jetzt müssen wir nochmal einen neuen Namen in diesen Fall bringen, und zwar Kurt Werner Wichmann. Erzähl mal kurz ein bisschen was zu ihm für all Hörerinnen und Hörer, die ihn nicht kennen. Kurt Werner Wichmann ist 1949 in Niedersachsen geboren und gilt heute als einer der gefährlichsten mutmaßlichen Serienmörder der deutschen Kriminalgeschichte. Nach außen hin wirkt er immer wie ein gepflegter, auch etwas eigenbrötlerischer Friedhofsgärtner aus Lüneburg, der vor allem ein Faible für teure Sportwagen hatte. Doch hinter dieser Fassade verbarg sich ein ganz gefährlicher Mann, der sein Haus mit Geheimräumen und schallisierten Folterzimmern ausgestattet hatte. Und ganz besonders mit ihm in Verbindung stehen die sogenannten Görde-Morde. Im Sommer 1989 wurden im Staatsforst Görde in Niedersachsen innerhalb weniger Wochen zwei Liebespaare ermordet. Und während die Polizei nur wenige hundert Meter Spuren sichern konnte, wurde er bis heute dafür nicht verurteilt, weil er dann zwar mal festgenommen wurde, aber noch in der U-Haft sich das Leben nahm. Und inzwischen ermittelt auch die Polizei oder prüft die Polizei, ob er noch für sehr viele weitere Morde oder potenzielle Mordfälle in ganz Deutschland verantwortlich sein kann. Also ein ganz gefährlicher Mann. Und jetzt wird dieser Name im Fall von Christine Groß genannt. Wie kommen Sie auf diese Verbindung?
Ja, die Polizeiakademie Niedersachsen hat die Möglichkeit geschaffen, dass junge Studierende sich total unbefangen mit Cold Cases beschäftigen, mit Mordfällen beziehungsweise auch mit vermissten Fällen. Eine ganz andere Generation von Menschen, die natürlich damals nicht gelebt hat und die dann auch versucht, Informationen zusammen zu interpretieren, Anregungen für neue Ermittlungen zu geben. Und damals unter der Leitung von meinem pensionierten Kollegen Carsten Bettels ist dann herausgefunden worden, die Studierenden stellten fest, dass auch hier wahrscheinlich eine Verbindung zu Kurt Werner Wichmann besteht. Aufgrund der Tatsache, weil Kurt Werner Wichmann Familienangehörige in Wilhelmshaven hat. Davon leben natürlich jetzt einige auch schon nicht mehr. Wir wissen aufgrund Zeugenaussagen, dass Kurt Werner Wichmann in Wilhelmshaven in den 1980er Jahren mehrfach zu Besuch gewesen ist. Er ist dort mit seinem Auto hingefahren und ja, man hat natürlich dann diese Anlässe für Familienfeiern dann genutzt, um sich auszutauschen. Ja, und im Zuge dessen habe ich dann auch einen weiteren Zeugen hier kennengelernt, der mir auch einen Tipp gab, wonach Kurt Werner Wichmann möglicherweise auch den Zugriff auf einen Schrebergarten in Wilhelmshaven hatte. Der ist natürlich nicht mehr im Besitz der Familie Wichmann bzw. der Angehörigen in Wilhelmshaven, sondern haben neue Pächter, und im Einverständnis der Pächter habe ich dann mit dem Niedersächsischen Institut für historische Küstenforschung diesen Schrebergarten untersucht bzw. durchsucht auf möglicherweise Spuren. Ob das jetzt Waffen sind, Projektile, vergrabene Kleidung und so weiter. Bis dahin haben wir allerdings nichts Verwertbares leider gefunden, sodass quasi diese Spur da noch offen ist. Fakt ist aber, dass Kurt Werner Wichmann sich mit einem Verstorbenen, der dieses Familienteils in Wilhelmshaven, sehr gut verstand. Und dass aufgrund dieser Tatsache, dieses sehr gut Verstehens, man mochte sich, die Möglichkeit durchaus bestanden haben könnte, dass er diesen Schrebergarten zeitweilig nutzte. Möglicherweise, um dort vielleicht neue Taten zu planen, oder vielleicht ist er dort auf der Flucht gewesen. Wir wissen, dass nach der Eröffnung des Mordverfahrens im Jahre 1993 er nicht festgenommen werden konnte. Es lag kein Haftbefehl vor, aber er wusste, es wird seine Wohnung durchsucht nach Beweismitteln. Und er ist dann natürlich, hat sich nicht bei der Polizei gemeldet, sondern ist dann auf der Flucht gewesen und hätte durchaus auch die Möglichkeit gehabt, nach Wilhelmshaven zu fliehen.
Kurze Werbung. Werbung Ende. Also eine Verbindung nach Wilhelmshaven ist da ja offensichtlich. Und vielleicht kann man auch nochmal sagen, natürlich ist bis heute auch noch keine Leichnam von Christine Groß gefunden, auch wenn sie wahrscheinlich von einem Tötungsdelikt ausgehen.
Ja, die Staatsanwaltschaft Oldenburg als auch die Polizei in Wilhelmshaven geht zweifelsfrei von einem Tötungsdelikt aus. Unsere sogenannten Indikatoren der vermissten Sachbearbeitung sprechen zweifelsfrei dazu, dass es hier sich um ein Tötungsdelikt handelt. Auch wenn wir leider jetzt nicht wissen, wo der Tatort ist oder wo die sterblichen Überreste, wo die Leiche der Christine Groß ist, die natürlich für uns, auch für die Angehörigen insbesondere, sehr, sehr wichtig ist.
Und hier kommt ja auch wieder ins Spiel Wichmann, der, wenn er mit dem Fall in Verbindung stehen sollte, natürlich schon geübt ist, sag ich mal, bei solchen Fällen, vielleicht auch bei solchen Verbrechen, die er begeht. Und Sie sagten ja schon, dass in der Nacht auch viele Polizeieinsätze waren, ob er sich davon halt nicht abschrecken lassen beispielsweise.
Richtig, das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es sich hier um einen Menschen gehandelt hat, um einen Täter gehandelt hat, der sehr planmäßig vorgeht und den die Anwesenheit der Polizei, die relativ zeitnah ja immer an den Einsatzorten war, nicht groß interessiert hat. Auch die damalige Kripo-Wache in der Peterstraße 29 war von der Stadthalle nur circa 240 Meter entfernt.
Das ging dann immer sehr schnell, dass sie da waren. Und wir haben ja auch schon gesagt, er hatte ein Faible für Sportwagen, also war ja auch dann motorisiert entsprechend, um zum Beispiel jemanden nach Hause zu fahren oder wie auch immer.
Zum Beispiel, richtig.
Sie hatten schon gesagt, natürlich war dieser Schrebergarten interessant für Sie. Haben Sie denn generell den Fokus bei der Suche nach der Leiche auch in Wilhelmshaven und der Region, oder gucken Sie auch in ganz anderen Regionen im Bundesgebiet?
Letzten Endes würden wir nach der Nadel im Heuhaufen suchen. Theoretisch gibt es überall auf dem Lande, in der Stadt, die Möglichkeit, einen Leichnam verschwinden zu lassen. Auf die unterschiedlichste Art und Weise. Daher würde ich natürlich jetzt erstmal für mich wichtiger, Zeitzeugen zu finden, die sich daran erinnern können, dass Kurt Werner Wichmann und vielleicht auch eine begleitende Person hier im Bereich Wilhelmshaven war. Das muss ich nicht nur auf das Stadtgebiet beziehen, sondern vielleicht auch auf den Landkreis Friesland mit den Städten Jever, Schortens oder der Bereich Wangerland, Hoogsiel. Ne, dass es dort Ferienunterkünfte gibt oder sogenannte Fremdenzimmer, in denen man kurzzeitig genächtigt hat und sich Personen daran noch erinnern können, an auffällige Männer, Frauen, die dort vielleicht waren.
Auch ein Bild von Kurt Werner Wiechmann werden wir auch nochmal auf unserem Instagram-Kanal veröffentlichen, damit man auch da nochmal sieht, nach wem wir suchen.
An dieser Stelle möchte ich natürlich auch noch überleiten zu diesen zwei Zeugen, die wir suchen. Auch diese könnten natürlich auch im Stadtgebiet Wilhelmshaven, Friesland, Wangerland irgendwo gewesen sein, dass uns da jemand weiterhelfen kann, um diese Spur halt zu ermitteln.
Genau, und was ich auch noch gelesen habe, was natürlich für Sie auch noch sehr interessant ist, sind auch aller möglichen Fotos von dieser Nacht.
Ja, richtig. Es betrifft nicht nur diese besagte Nacht, sondern natürlich auch Monate vor dem Verschwinden der Christine Groß. An diesem besagten Abend in der Stadthalle war auch ein Fotograf der Zeitung zugegen und er machte Aufnahmen unter anderem von Gottlieb Wenderhals. Es ist dann in der späteren Ausgabe der Wilhelmshavener Zeitung veröffentlicht worden. Ich habe natürlich versucht, diesen Fotografen festzustellen. Habe dann ermitteln müssen oder feststellen müssen, dass der leider schon verstorben ist. Auch seine Ehefrau ist verstorben. Das heißt, auch im Nachlass haben wir keinerlei Negative von etwaigen Aufnahmen dieses besagten Abends. Aber ich bin natürlich deshalb weiter interessiert an Aufnahmen, die von Gästen gemacht worden sind, die wir noch nicht kennen. Es sind ja mehrere tausend Gäste in der Stadthalle gewesen. Es wurden vielleicht wieder erwartend doch Aufnahmen gemacht, die nicht nur den Gottlieb Wenderhals oder andere Musiker zeigen, sondern Gäste. Und da wäre ich sehr dran interessiert, diese Aufnahmen nochmal zu sehen. Es muss nicht zwingend Kurt Werner Wiechmann drauf abgebildet sein, sondern vielleicht auch unsere zwei Männer oder Christine Groß.
Jedes
Bild kann dort interessant sein. Im weiteren Verlaufe der Ermittlung konnten wir noch eine Zeugin feststellen, die sogar mit Kurt Werner Wiechmann in zwei Diskotheken in Wilhelmshaven eine Begegnung hatte. Und zwar war es da die Diskothek Casablanca in der Göckerstraße. Die Diskothek ist mittlerweile nicht mehr existent, sie ist abgerissen worden, ist jetzt ein Mehrfamilienhaus drauf gebaut worden auf diesem Grundstück. Aber auch das Tanzcafé Antique, auch dort sei der Kurt Werner Wiechmann auffällig gewesen. Will heißen, Kurt Werner Wiechmann dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit auch diese Örtlichkeit kennen. Nicht nur das Casablanca, sondern auch das Tanzcafé Antique. Und der Zeitraum war natürlich jetzt nicht identisch mit dem vermissten Sache der Frau Groß, sondern circa ein halbes Jahr davor, sprich im April oder im Mai 1989. Und aus diesem Grund sind wir natürlich auch daran interessiert, aus dem Jahr 89 davor Aufnahmen zu bekommen von Personen, die in unserem Fokus sind, beziehungsweise die, für die wir uns interessieren.
Auch hier der Aufruf, wenn irgendjemand noch Fotos in einem Fotoalbum hat von irgendeiner Feiernacht im Antique oder eben von diesem besagten Bierfest mit Gottlieb Wenderhals, was ja auch ganz besonderer Abend war, einfach bei Ihnen melden. Wenn jetzt jemand das hier hört und sagt, ich habe da eine Idee, ich möchte einfach mal mit Ihnen in Kontakt kommen, wo kann der sich melden?
Ja, selbstverständlich bei jeder Polizeidienststelle. Man kann es auch gerne per E-Mail machen, wenn man nicht vorbeischauen möchte bei der Polizei. Oder halt auch anonym. Unter der Website modserie.de kann man anonyme Hinweise geben. Und das wird auch voll anonym behandelt. Aus dem Sinne, wenn jemand vielleicht auch schon mal ein negatives Erlebnis mit der Polizei hatte, eine repressive Maßnahme erlitten hat, aufgrund Wohnungsdurchsuchung oder vorläufige Festnahme, dann werden diese Personen in aller Regel nicht so aussagewillig sein wie, ich sag mal, andere normale, unbescholtene Bürger.
Ja. Also auch diesen Link findet ihr in den Shownotes, dass man da direkt den Kontakt hat.
Die weiteren Ermittlungen bei dem Aktenstudium, es fiel mir dann auch auf, dass damals die Kollegen sehr akribisch gearbeitet haben. Die haben zum Beispiel auch im Tanzcafé Antique ein Schema erstellt, wie die Diskothek aufgebaut war. Und zwar, wer wo stand von den Zeugen. Sicherlich konnte man nicht jede Person dort ermitteln, recherchieren, wer das war, wie derjenige ausgesehen hat. Aber es fiel mir noch eine männliche Person auf, die an einem Tresen stand und die circa 50 Jahre alt war, blonde Haare aufwies und eine Brille trug. Und da frage ich mich natürlich, wer ist dieser Mann? Ist das vielleicht der Kurt Werner Wiechmann, beziehungsweise ein ganz anderer Mensch, der dort nur Gast gewesen ist? Wir kennen nicht diesen Mann. Wer ist das? Wenn er damals circa 50 Jahre alt war, ne, rechnen wir hoch, plus 37 Jahre, dann dürfte er schon mal relativ betagt sein.
Genau.
Vielleicht lebt derjenige auch gar nicht mehr. Und wir müssten auch hier nochmal unterstreichen, dass Kurt Werner Wichmann selbst ja im Jahre 93 verstorben ist. Das heißt, wir können gegen ihn nicht mehr ermitteln, kraftgesetzlich. Es kann kein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet werden, es kann keine Gerichtsverhandlung geben. Es dient aber aus meiner Sicht der Aufklärung dieser vermissten Sache. Daher ist es aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, hier nochmal Zeugen festzustellen, die Erinnerung haben.
Vielleicht auch da nochmal kurz ein Wort zu, weil Sie es schon sagten. Gegen Tote darf man per Gesetz nicht mehr ermitteln. Richtig. In Deutschland. Deswegen sind auch so viele potenzielle Fälle, die mit ihm in Verbindung stehen, noch ungeklärt, weil das halt ja einfach ja, rechtlich schwierig war.
Genau. Und ich kann auch etwaige Mitwisser hier beruhigen. Eine Mitwisserschaft im Sinne einer Strafvereitlung ist verjährt. Sie darf nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden. Insofern hätten diese Personen keinen Beschuldigtenstatus, sondern Zeugenstatus, um halt uns aufzuklären. Ich halte das für durchaus möglich, dass ein Name dieser Person oder dieses Mitwissers in den Akten enthalten ist.
Und auch da, also keine Angst vor irgendwelchen negativen Folgen. Einfach melden.
Ja, genau. Und zwar sind wir natürlich auch dran interessiert. Unabhängig jetzt auch von dem Tanzcafé Antique, wenn es tatsächlich Kurt Werner Wichmann war, der sich vor Ort aufgehalten hat, dann sind wir natürlich auch an die Personen interessiert, die zum Beispiel negative Erlebnisse hatten, weil sie als Anhalter mitgenommen worden sind. Oder rechnen wir damit, dass es bei Kurt Werner Wichmann zu schwersten Sexualdelikten gekommen ist und die Opfer das aus Scham nicht der Polizei gemeldet haben? Für uns sind diese Hinweise enorm wichtig, um ein Puzzlestück hier auch weiter in diesem Bild zu vervollständigen.
In dem Zusammenhang mit Wichmann gibt es ja auch noch Videoaufnahmen, die vielleicht auch noch sehr interessant für Sie sein können.
Das sind private Videoaufnahmen, offensichtlich aus der Familie Wichmann, in denen man Orte in Wilhelmshaven sieht, aber zu denen ich natürlich jetzt aus ermittlungstaktischen Gründen jetzt nichts weiter sagen möchte.
Es gibt noch eine andere Spur in unserem Fall, der auch noch interessant ist, der Richtung Marine geht. Das müssen Sie auch noch mal erläutern.
Ja, richtig. Und zwar haben wir damals herausgefunden, dass Christine Groß eine Bekanntschaft mit einem Marineangehörigen hatte. Der hatte sich freiwillig auch bei der Polizei gemeldet, hatte sich im Vorfelde mit Frau Groß getroffen. Allerdings nicht an dem besagten Wochenende, als sie verschwand, sondern circa, ich sag mal, einen Monat zuvor. Die Bekanntschaft ist dann abgebrochen und da ist nichts weiter passiert. Zur tatkritischen Zeit war dieser Marineangehörige nicht in Wilhelmshaven, da gibt es ein Alibi. Dieser Zeuge ist leider auch schon verstorben und auch die Alibigeber damals auch schon verstorben. Also da kommen wir leider auch nicht weiter. Nun hatte ein weiterer Zeuge angegeben, dass es eine Person mit dem Vornamen Volker gäbe in der damaligen Bundesmarine. Und es wurden damals dann alle Volker recherchiert, die in der Marine angehörig sind. Einige waren dann auf See, wurden dann von den Marinevorgesetzten befragt, warst du da in Wilhelmshaven, kennst du die Groß? Das ersetzt natürlich niemals eine polizeiliche Vernehmung.
Ja.
Und ich hatte jetzt nochmal alle Volker recherchiert, beziehungsweise auch die noch leben, sind ja teilweise deutschlandweit verteilt und habe dann Ermittlungsersuchen gesteuert, damit diese nochmal befragt werden. Aber auch diese zeugenschaftlichen Befragungen sind bislang ins Leere gelaufen. Das heißt, entweder hat sich der Zeuge geirrt mit dem Vornamen Volker oder es gibt diesen Volker nicht oder er leugnet halt diese Bekanntschaft gehabt zu haben. Eine Sache hätte ich noch für viele Zuhörerinnen und Zuhörer, mag vielleicht auch noch in Erinnerung geblieben sein, 14. 15. Oktober verschwand Christine Groß, aber drei Wochen später, der 9. November, ist nochmal ein ganz wichtiges Datum in der deutschen Geschichte, Fall der Berliner Mauer. Das heißt, der Fokus der Medien lag natürlich nicht mehr auf dem Bereich oder der vermissten Christine Groß, sondern auf die politischen, gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse in Deutschland. Ja, da hatte man sich nicht mehr so Gedanken gemacht. Das ist leider dadurch auch wohl in die Vergessenheit geraten.
Vielleicht nochmal jetzt abschließend eine ganz persönliche Einschätzung. Was glauben Sie, wie hoch schätzen Sie die Chance ein, diesen Fall noch lösen zu können?
Ich sag mal, man muss mal unterscheiden, ne? Wenn man jetzt das sieht, eine Gerichtsverhandlung mit einer rechtskräftigen Verurteilung, das ist schwierig. Jemanden als tatverdächtig zu betrachten, das geht relativ schnell. Aber jemanden, dass ein Gericht auch eine Schuld zuspricht, das ist nach so einer langen Zeit sehr, sehr schwierig. Aber ich sag nur eins, wir haben hier ein Tötungsdelikt, was ungesühnt ist. Eine Frau ist verschwunden, sie ist mit an sich angrenzender Wahrscheinlichkeit getötet worden. Mord verjährt nicht. Und es ist die Pflicht der Polizei, das Ganze zu verfolgen.
Und es ist ja auch eine Familie dahinter, die vielleicht auch einfach mal abschließen möchte und wissen möchte, was jetzt wirklich passiert ist.
Es ist für die Familienangehörigen über Jahrzehnte eine massive Belastung. Sie wollen wissen, was ist geschehen, wo ist die liebe Mutter gewesen, ist die liebe Schwester. Das wollen berechtigterweise die Angehörigen herausbekommen.
Genau, also auch nochmal jetzt hier am Ende der Hinweis, jeder noch so kleine Hinweis, jede noch so kleine Erinnerung, jedes noch so unbedeutend wirkende Foto könnte hier in diesem Fall helfen. Also lieber einmal zu viel Kontakt aufnehmen und drüber sprechen, als dass irgendwas nicht bei Ihnen am Ende auf dem Tisch landet. Herr Wiedow, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Dankeschön.
Sehr gerne.
Und danke auch an alle Hörerinnen und Hörer. Ich wäre sehr dankbar, wenn diese Folge in ganz großer Zahl geteilt wird, ganz viele Menschen erreicht, dass wir dabei helfen, vielleicht irgendwelche entscheidenden Hinweise noch liefern zu können. Wenn euch das genauso interessiert wie uns, dann gebt uns auch noch eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Auch das hilft nochmal immens, noch mehr Menschen zu erreichen. Und wenn ihr mögt, hören wir uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin. Tschüss.